Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch.
Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge des Präsidiumsgesprächs, ein Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands DBSV. Mein Name ist Winfried Specht, ich bin Präsidiumsmitglied und begrüße heute ganz herzlich meine Gäste zu dem Thema, was wir uns für den heutigen Podcast ausgewählt haben. Das Thema sind die Klagen bezüglich der wild abgestellten E-Roller, die zurzeit geführt werden. Ich begrüße herzlich Christiane Möller und Dr. Michael Richter und bitte beide, sich kurz auch mal kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Christiane Möller. Ich bin in der DBSV-Geschäftsstelle tätig als Justiziarin und stellvertretende Geschäftsführerin.
Mein Name ist Dr. Michael Richter. Ich bin Geschäftsführer der RBM, Rechte behinderte Menschen, GmbH, und heute in der Funktion des Projektumsetzers Verbandsklage dabei.
Ja, vielen Dank. Da wir uns kennen werden, Christiane Möller und Michael Richter, werden wir zum Du wechseln während des Gespräches. Und ich würde einfach mal kurz zum Einstieg den Sachverhalt noch mal darstellen. Aktuell führt der DBSV eine Klage in Münster gegen die Abstellmöglichkeiten der E-Roller, die wild auf Gehwegen abgestellt sind, kreuz und quer rumstehen, die Zugänge zu Haltestellen des öffentlichen Verkehrs versperren, die auf blinden Leitstreifen auch zu finden sind und somit auch, sage ich mal, eine starke Einschränkung und Gefahr für Blinde und Sehbehinderte darstellen, aber auch gleichermaßen unangenehm sind für alle Personen, die zu Fuß unterwegs sind, sei es jetzt aber auch die Personen, die mit Kinderwagen, Rollstühlen, Rollatoren und so weiter unterwegs sind, sind dadurch natürlich auch stark eingeschränkt, da sie ja dann auch die Gehwegbreite teilweise verlieren. Ja, vielleicht als Einstieg eine Frage an Michael. Um was für ein Verfahren handelt es bei dieser Klage genau, die vom BSV Westfalen mit Unterstützung des DBSVs hier geführt wird?
Ja, es ist eine Verbandsklage gegen die Aufstellung von sozusagen E-Rollern, die ohne Erlaubnis aufgestellt wurden. Das war der Anfang. Und hier haben wir eine Klage eingereicht mit dem Ziel der Beseitigung der E-Roller, weil wir meinten, dass Erlaubnisse dafür mindestens erforderlich sind. Wir haben dann gleichzeitig das Ganze auch in einem Eilverfahren gemacht, weil wir gesagt haben, das ist gefährlich und das können wir eigentlich keinen Tag weiter hinnehmen, weil es auch entsprechende Unfälle gab. Und im einstweiligen Rechtsschutzverfahren hat das Gericht auch entschieden, dass ohne eine Sondernutzungserlaubnis das Ganze nicht zulässig ist. Also es war ein beträchtlicher Teilerfolg. Und zu mehr, sage ich mal, konnten wir das Gericht aber nicht bewegen. Das heißt, die Stadt Münster konnte dann solche Konzessionen erteilen. Nach unserer Meinung nach gab es nicht ausreichend Auflagen, um, sage ich mal, dieses Kreuz und Quer zu beseitigen. Und da sind wir jetzt noch im Hauptsacheverfahren dran. Und es scheint so, dass hier Bewegung ins Spiel kommt und vielleicht geht es da weiter.
Jetzt fiel gerade das Stichwort Sondernutzungsrecht. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, Michael, was darunter zu verstehen ist, weil ich denke, dass der vielen unserer Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht ganz klar, was damit gemeint ist.
Ja, gerne. Also Straßen und Gehwege sind in erster Linie für den Verkehr bestimmt. Das ist der normale Gebrauch. Und wenn man was anderes auf Gehwegen, eben der Fußverkehr, machen möchte, dann braucht man dafür eine Sondernutzungserlaubnis. Das klassische Beispiel sind zum Beispiel Tische von Restaurants auf Gehwegen. Das muss erlaubt werden, weil es ist ja nicht das Übliche, was auf Gehwegen passiert. Ja, und das muss beantragt und genehmigt werden.
Also konkret geht es da um dieses Eilverfahren, was ja wohl zunächst so ein gewisser Teilerfolg ja für uns und die Selbsthilfe war. Und jetzt steht noch dieses Hauptsacheverfahren an. Und jetzt hat ja aber die Stadt Münster ja irgendwie signalisiert, dass sie da restrikter gegen das wilde Abstellen der E-Roller vorgehen will. Kannst du dazu was sagen?
Jetzt hat eben die Stadt Münster gesagt, nein, wir schärfen bei diesen im Frühjahr erteilten Sondernutzungserlaubnissen oder im Winter erteilten Sondernutzungserlaubnissen nochmal nach. Wir werden noch strengere Auflagen erteilen, also den Verleihern. Und wir werden zum Beispiel feste Abstellflächen kennzeichnen, optisch kennzeichnen, so dass das Ganze besser in den Griff bekommen werden soll. Und das nehmen wir auf und schauen, ob das ausreicht. Vielleicht kann man sich einigen, vielleicht kann man sagen, das reicht aus. Wir müssen schauen.
Gut, dann können wir, glaube ich, nur gespannt sein, wie das Verfahren hier an dieser Stelle ausgeht. Vielleicht aber mal eine Frage noch. Diese Verbandsklage ist ja doch ein Instrument, was jetzt die Selbsthilfe hat und Missstände feststellen zu lassen. Wieso hat jetzt der BSVB bzw. der DBSV dann hier dieses Thema E-Roller gewählt? Klar, die sind für uns alle ein Ärgernis und für viele in der Bevölkerung natürlich auch. Aber es ist natürlich auch ein Ärgernis für Menschen mit Behinderungen, dass der ÖPNV nicht, wie es im Gesetz steht, zum 1. Januar 2022 barrierefrei sein muss. Könntest du dazu vielleicht kurz was sagen, warum man gerade jetzt dieses Thema E-Roller gewählt hat?
Ja, also es war so ein wenig eine Reaktion auf die einfach aktuellen Rückmeldungen. Uns liegen insgesamt Berichte über 30 Unfälle vor oder mehr als 30 Unfälle von blinden und sehbehinderten Menschen. Und ÖPNV, die Barrierefreiheit, ist sicherlich, sage ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Aber es geht hier um die Nutzbarkeit, es geht um die Benutzung des ÖPNV. Jetzt muss man aber eigentlich natürlich erstmal zu den ÖPNV, sage ich mal, Bushaltestellen, Straßenbahnhaltestellen etc. auch erstmal hinkommen. Und das ist noch viel grundsätzlicher, dass wir festgestellt haben, erstens besteht ja ein wirkliches Sicherheitsrisiko durch diese Roller und das drängt jetzt auch. Und letztlich Anlass war ein Fall, wo sich ein Blinder wirklich schwer verletzt hat bei einem Sturz über einen Roller. Und wir haben dann hier die Handlungsnotwendigkeit gesehen, erstmal dieses Thema aufzugreifen, um dann eventuell auch mit dem ÖPNV weiterzumachen. Aber das stand jetzt erstmal im Fokus. Mhm. Und diese Verfahren sind sehr aufwendig, sodass wir uns da auch thematisch sozusagen erstmal klar eingrenzen mussten.
Gut, ich denke, das gibt eine ganz klare Antwort und stellt auch die Priorität für die E-Roller, glaube ich, nochmal ganz gut dar. Jetzt aber, Christiane, eine Frage an dich noch speziell. Einmal, was erhofft sich denn der DBSV bzw. der BSV Westfalen, der ja vom DBSV hier bei dem Verfahren unterstützt wird, von diesem Klageverfahren in Münster?
Ja, das ganz klare Ziel ist, dass es fest abgegrenzte Bereiche gibt, an denen E-Roller abgestellt werden müssen, wenn sozusagen sie nicht gerade unterwegs sind. Ja, also das ist ja ein sogenanntes Free-Floating-Modell mit diesen E-Rollern. Das heißt, die stehen an verschiedenen Stellen im Straßenverkehr. Man bucht die, lockt sich ein, fährt damit ein Stück, stellt sie wieder ab. Und da ist eben das Problem, dass sie momentan wild herumliegen aufgrund dieses Geschäftsmodells. Und eben dann zu gefährlichen Stolperfallen für Blinde und Sehbehinderte werden, aber auch zu Barrieren, wo man die Orientierung verliert, wenn man außen rumlaufen muss, wo Menschen auch mit anderen Beeinträchtigungen gar nicht außen rum kommen. Und unser Anliegen ist es, dass es fest abgegrenzte Abstellflächen gibt, die man auch taktil erkennen kann, die man gut visuell erkennen kann, also gut sehen kann, und dass diese E-Roller nur dort quasi ausgeliehen werden können und die Ausleihe dort beendet werden können, damit eben sichergestellt wird, dass nicht überall auf dem Gehweg diese E-Roller herumliegen und dann eben Barrieren, gefährliche Barrieren darstellen. Das ist das Ziel des DBSV. was wir erreichen möchten.
Ja, sind aber die Anbieter ja auch nicht unaktiv. Sie gehen ja auch teilweise auf die Selbsthilfe zu und versuchen oder irgendwelche alternative Lösungen zu entwickeln. Wie siehst du denn da das in der Zuordnung zu einer festen Abstellfläche?
Ja, die Fachausschüsse im DBSV haben sich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, ob es denn Alternativen geben kann, ob die sinnvoll sind. Und alle Vorschläge werden da auch ernsthaft geprüft und diskutiert. Wir sind aber bislang zu dem Ergebnis gekommen, dass es noch keine Alternative zu festen Abstellflächen gibt, die wirklich dafür sorgen, dass E-Roller nicht mehr wild kreuz und quer auf dem Gehweg herumliegen.
Christiane, der DBSV ist ja doch sehr politisch immer unterwegs, macht Lobbyarbeit, um die Interessen seiner Mitglieder zu vertreten und macht es auch, denke ich mal, erfolgreich. Und ich habe jetzt gerade in dem Falle dann das Instrument der Verbandsklage gewählt, um hier die Interessen durchzusetzen.
Ja, das haben wir gemacht, sozusagen in der zweiten Stufe. Wir haben anfangs, als die E-Roller auf den Markt kamen in Deutschland und als man sich auch in der Bundesregierung damit auseinandergesetzt hat, wie denn gesetzliche Regelungen dafür aussehen können, natürlich stark gemacht dafür, dass es Regelungen für feste Abstellflächen gibt. Denn wir hatten ja schon im europäischen Ausland gesehen, dass die E-Roller ansonsten kreuz und quer im Weg liegen. Und wir haben natürlich auch gesehen, was das für blinde und sehbehinderte Menschen für Stolperfallen bedeutet. Mit unserem Anliegen waren wir da nicht erfolgreich bislang. Deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir haben in Deutschland auch ganz viele Vorgaben zur Barrierefreiheit und die schauen wir uns doch mal genauer an, ob wir nicht in dem Rahmen erfolgreich sein können, die vorhandenen Vorgaben zu nutzen und Barrierefreiheit einzuklagen. Und genau hier setzt diese Verbandsklage eben an. Und das tun wir in einem dreijährigen Projekt der Aktion Mensch gefördert, wo es genau darum geht, vorhandene Vorgaben rechtlich durchsetzen zu können, also zur Barrierefreiheit, ne? Dass sie nicht nur auf dem Papier steht, Gehwege müssen barrierefrei sein oder Straßen müssen barrierefrei gebaut sein, sondern dass wir das auch mal wirklich durchsetzen. Und das haben wir hier, tun wir hier in diesem Projekt und haben uns als ein Verfahren oder als einen Bereich die Verbandsklage gegen die wild abgestellten E-Roller herausgesucht. Und ja. Versuchen jetzt eben auf diesem Weg erfolgreich zu sein.
Michael, möchtest du an dieser Stelle noch was ergänzen dazu?
Ja, also zum einen hatten wir zwei Schwerpunkte in diesem Verbandsklageprojekt. Einmal die digitale Barrierefreiheit und einmal die Barrieren im Bereich der Mobilität. Und im Bereich der Mobilität haben wir natürlich hier genau die Roller. Und da sind wir auf das Thema schon ein bisschen durch die Aktualität gekommen. Ja, also durch dieses neue Verkehrsmodell, was ganz evident eben, sag ich mal, in die Rechte behinderter Menschen eingreift, dadurch, dass es überhaupt erstmal angeboten wird. Man muss dazu sagen, dass man keine Chance hat, auch wenn man den Stock richtig bedient, diesen Rollern auszuweichen. Das ist einfach bauartbedingt. Das sind neue Hindernisse. Das ist anders als beim Fahrrad. Beim Fahrrad pendel ich gegen das Fahrrad, bei diesen Rollern, weil sie so flach sind auf einer Seite zumindest, kann ich auch drüber pendeln. Das heißt, ich muss nichts falsch machen und kann wirklich zu Schaden kommen. Und deswegen haben wir das ja eben aus der Aktualität genommen und haben auch festgestellt, dass, sag ich mal, in dieser ganzen politischen Implementierung sehr viel oder besonders im Vordergrund stand Nachhaltigkeit. Das sind E-Roller. Das scheint man von vornherein als nachhaltig einzuschätzen. Dass hier unsere Interessen ein Stück weit ja einfach durch dieses Storytelling der Anbieter, die das unbedingt wollten, auch ja einfach vergessen oder vernachlässigt wurde. Und wenn man eben nicht gehört wird, muss man irgendwann klagen.
Michael, gibt es weitere Prozesse, die hier in dem Rahmen geführt werden oder sind in welcher in Vorbereitung?
Ja, es gibt noch zwei laufende Verfahren. Einmal ein sogenanntes Schlichtungsverfahren. Das ist sozusagen ein Vorverfahren zur Verbandsklage in Bremen. Das droht jetzt ohne nennenswerten Erfolg, sage ich mal, zu scheitern, so dass wir dann eine Verbandsklage auch in Bremen haben werden, wobei uns die Schlichterin in dem dortigen Verfahren eindeutig gesagt hat, dass man das mit den in Bremen bestehenden Regelungen so nicht aufrechterhalten darf, dieses Modell, weil das eindeutig in die Rechte behinderter Menschen so eingreift, dass es nicht zu dulden ist. Also da bekommen wir eine Abschlussverfügung und können dann versuchen, die auch vor dem Verwaltungsgericht durchzusetzen. Also eine ganz gute Basis für ein solches Verfahren. Und in Bremen, dann haben wir noch eine Verbandsklage in Berlin. Dort ist die Rechtslage etwas anders, weil das Land Berlin sich für, sag ich mal, die Modelle in der Mobilität, die über Sharing-Modelle einfach auf den Markt drängen, meinten, das regulieren zu müssen. Hier haben wir also ein Gesetz. Wir halten trotzdem, die Regulierungen, die dort vorgesehen sind, nicht für ausreichend. Und dort klagen wir eben auch gegen die Umsetzung dieses Gesetzes, weil das einfach schlichtweg nicht ausreicht. Und letztlich können wir uns sogar noch vorstellen, in Frankfurt zu klagen, weil da gibt es ein sehr interessantes Urteil, nicht direkt zu Rollern, aber was so die Einschränkung von Barrierefreiheit und die Nutzung des Gehwegs angeht. Und hier hoffen wir, vielleicht mit einer Klage noch im Herbst ansetzen zu können, sodass wir da ein weiteres Verfahren haben.
Jetzt wissen wir ja alle, dass Klagen vor Gericht ja nicht für Umme zu haben ist. Und ich denke, so Verfahren sind ja doch auch sehr aufwendig zu führen und alles. Und was kostet denn so ein Verfahren in der Art, wie es jetzt die Gefühle, wie sie gerade geführt werden von DBSV in Vertretung von der RBM?
Ja, eine sehr berechtigte Frage, aber eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Warum? Letztlich ist, sage ich mal, der Wert einer solchen Klage und das Risiko, was man damit trägt, also eigene Anwaltskosten, Kosten des Gerichts, gegnerische Anwälte, immer sehr davon abhängig, wie hoch denn der Streitwert festgesetzt wird vom Gericht. Bisher haben wir da, sage ich mal, relativ wohlwollende Gerichte, die vom Streitwert nicht ganz hoch gehen, aber so in dieser Konstellation, wie das in Münster gerade vorliegt, kann man schon rechnen, das Kostenrisiko insgesamt beträgt mehr als 10.000 Euro. Und diese Verfahren sind unglaublich aufwendig, was die Arbeit angeht. Das heißt, man kann das eigentlich gar nicht vergüten. Und es ist auch wirklich schwer, selbst wenn man eine Stelle im Verbandsklageprojekt hat, das damit zu leisten. Nur ein Beispiel, die Klage in Berlin gegen die Regelung im Landesgesetz dort umfasst allein 204 Seiten.
Das ist ja schon ein kleiner Roman, oder?
Dafür könnte man auch promovieren, ja.
Genau, das wäre auch. Okay, ja. Gut, jetzt hast du, Christiane, vorher darauf hingewiesen, dass das Projekt der Aktion Mensch gefördert ist, aber es gibt auch immer Eigenanteile und es entstehen sicherlich auch Mehrkosten, immer wie man annimmt bei solchen Projekten. Wie beabsichtigt der DBSV denn hier das Verfahren zu finanzieren?
Es ist so, dass wir im Rahmen des Verbandsklageprojektes natürlich die Möglichkeit haben, in Zusammenarbeit mit der RBM Anteile von Juristinnen zu finanzieren, also Stellenanteile zu finanzieren, die dann natürlich die Vorbereitung machen, die Recherche machen etc. Aber über das Verbandsklageprojekt nicht finanzieren können wir solche Dinge wie die eigentlichen Gerichtskosten oder wir können auch nicht das Kostenrisiko abdecken, was sozusagen dann tatsächlich anfällt, gegnerischer Anwalt und so weiter und so fort. Und deshalb haben wir im Projekt uns auch beschäftigt mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit. Wie kann man eigentlich Also das soll ja auch Vorbild für andere Verbände sein, Verbandsklagen zu nutzen. Wie kann man eigentlich solche Prozesse auch als Verband finanzierbar machen? Haben uns intensiv mit dem Thema Crowdfunding auseinandergesetzt und jetzt auch für die, also zur Unterstützung unseres Landesvereins in Westfalen eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um eben die Kosten abzudecken, die wir einfach nicht über das Projekt decken können. Da kann man auch natürlich gerne noch spenden, um dieses Verfahren zu unterstützen. Nähere Informationen gibt es da auf unserer Webseite www.dbsv.org/e-roller.html. Und die Kampagne heißt Kreuz und Quer geht nicht mehr. Also macht es eigentlich auch ziemlich deutlich, um was es uns in dem Verfahren geht und wie wir das Problem lösen möchten.
Ja, vielen Dank jetzt dir, liebe Christiane, dir, lieber Michael, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich denke, ihr habt nochmal ganz deutlich gemacht, dass dieses Instrument der Verbandsklage ein wichtiges Instrument auch für uns sein kann. Und ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass auch wenn jetzt diese Klage in Münster ansteht und vom BSV Westfalen ja maßgeblich eingereicht wurde, aber dass es doch wichtig ist, dass ihr auch diese Unterstützung durch den DBSV und natürlich auch durch die RBM als bevollmächtigte Vertreterin hier im Prozess so ein Verfahren zu führen. Und wir können glaube ich bloß hoffen, dass das Verfahren in Münster doch positiv für uns blinde, sehbehinderte Menschen ausgeht und natürlich dann auch diese E-Roller-Thematik auch für alle anderen nicht mehr so zum Ärgernis wird oder nicht mehr so ein Ärgernis ist und dass auch eine gewisse Strahlkraft dann von dieser Entscheidung auch in die Republik hinausgeht, dass auch dann andere Kommunen hier dann anfangen oder nachziehen und das Thema der wilden Abstellung der E-Roller im öffentlichen Raum dann abstellt. Ja, nochmal vielen Dank an euch beide. Ich denke, wie es dann wirklich ausgeht, werden wir spätestens in der Sichtweise lesen. Sicherlich werden wir in der Sichtweise auch zwischendurch aktuelle Informationen hier zum Thema lesen und deswegen hier nochmal diesen Werbeblock für die Sichtweisen. Und ich ja, sage nochmal Danke an euch beide nach Berlin und Marburg und wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat, zuzuhören und dass Sie sich auf die nächste Ausgabe des Präsidiumsgesprächs freuen. Bis dann, auf Wiedersehen, tschüss.